Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Immer montags mit Finanzjournalist Philipp Habdank und spannenden Gästen aus der Private Markets Community. Liebe Leute, it's Monday und das bedeutet, es ist schon wieder Zeit für eine neue Folge von Betting Billions. Heute schauen wir uns mal genauer an, was denn der Europäische Investitionsfonds, kurz der EIF, in den Private Markets so treibt. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich den EIF eigentlich kenne und weiß, was er so grob macht, bis ich es im Detail erklären soll, weil dann bin ich irgendwie doch wieder sehr schnell auf dünnem Eis. Auf jeder Veranstaltung sitzen von denen gefühlt immer Leute in Panels. Immer wieder liest man, dass sie als Ankerinvestor hier mit dabei sind, da ein Förderprogramm haben. Aber was genau macht denn der EIF und vor allem, welchen Einfluss hat er auf die privaten Kapitalmärkte? Welche Programme gibt es? Was für einen Instrumentenkasten hat der EIF? Gibt es sowas wie eine übergeordnete Private Market Strategie? Und auch nicht ganz unwichtig, sind denn die Investments eigentlich rückblickend erfolgreich, die der EIF macht? Fragen über Fragen, die mir heute hoffentlich einmal im Detail beantwortet werden. Und darum begrüße ich ganz herzlich den Director Equity Investments. Herzlich willkommen bei Betting Billions, Uli Grabenwarter.
Hallo Philipp.
Ja, schön, dass es geklappt hat, vor allem auch mit der Technik. Kann man dem Zuhörer gleich mal kurz so ein bisschen mitgeben, dass das hier spannend war in der Vorbereitung. Also umso mehr freue ich mich, dass du jetzt mir hier zugeschaltet bist. Wer unseren Podcast kennt, es gibt ja immer die zwei Einstiegsfragen, die ein bisschen persönlicher sind, auch um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Verrat uns doch mal oder unserem Hörer vielleicht ein bisschen spannenden Fakt über dich, den man vielleicht in der Branche nicht unbedingt kennt.
Also ich glaube, die Frage, was man über den Uli wissen sollte oder wissen müsste, würde ich damit beantworten, dass ich sage, dass es nichts gibt, was man über mich wissen muss oder wissen sollte, weil ich gehe mal davon aus, wenn es so etwas geben würde, dann würde das heißen, dass die Person im Mittelpunkt steht. Und ich glaube, ich habe mich in meiner gesamten beruflichen Laufbahn immer daran orientiert, was meine berufliche Tätigkeit an Auswirkungen hat, welchen Unterschied es macht für das Umfeld, in dem ich tätig war, für die Venture Capital Industrie und die Private Equity Industrie, in dem Job, in dem ich jetzt bin, aber immer losgelöst von persönlichen Interessen oder von persönlichen Ansprüchen wahrgenommen zu werden oder nicht wahrgenommen zu werden. Also ich würde sagen, das ist etwas, was mich wahrscheinlich definiert, was angesichts dessen, dass meine Rolle im EIF natürlich einen gewissen Anteil an Visibilität mit sich bringt. Aber ich glaube, das ist etwas, was man vielleicht nicht weiß, dass das der letzte Teil sozusagen meines Jobs ist, an dem mir wirklich etwas liegt.
Mhm. Und die zweite Einstiegsfrage ist natürlich hypothetisch, I know, aber wir sind ja hier bei Betting Billions. Was würdest denn du mit 1 Milliarde machen, wenn ich sie dir jetzt so auf den Tisch legen würde, ohne irgendwelche Restriktionen? Wie würdest du die investieren?
Das ist in der Tat ein super cooles Angebot.
Ich sage, es ist hypothetisch.
Es ist hypothetisch, aber ich werde dich darauf nicht festnageln, dass du mir das auch zur Verfügung stellst. Aber wenn ich das sozusagen ein bisschen auch contrarian dazu antworten kann, wenn ich 1 Milliarde zur Verfügung hätte, würde ich wahrscheinlich in 2 Themenbereiche investieren. Das eine ist Education und das andere ist Innovation. Education, Ausbildung deshalb, weil ich glaube, dass wir momentan in einer Zeit leben, wo das Verständnis von den Problemen, die wir als Gesellschaft zu lösen haben, derartig weitreichend ist, dass wir die Probleme sozusagen wirklich einmal von Grund auf von der Komplexität verstehen müssen, um an Lösungen daran zu arbeiten. Und das ist etwas, was, glaube ich, bei uns in der momentanen Finanzmarktlogik auch ein bisschen fehlt, dass wir sozusagen unsere Finanzwirtschaft immer losgelöst von den gesellschaftlichen Herausforderungen sehen. Und das ist etwas, was uns, glaube ich, zu kurzfristigen Investitionsentscheidungen führt. Also ich würde sagen, die halbe Milliarde würde ich wahrscheinlich in diesen Bereich investieren. Die andere halbe Milliarde würde ich dann tatsächlich in Innovation investieren, weil ich der Ansicht bin, dass die Herausforderungen, die wir auf der wirtschaftspolitischen Seite, auf der gesellschaftspolitischen Seite und auch auf der klimapolitischen Seite zu lösen haben in den nächsten 15, 10, 20 Jahren, ohne einen massiven Schub an Innovation, vor allem in Europa, nicht lösen können werden.
Und Innovation heißt für dich Startup oder Innovation heißt für dich auch generell fertige, etablierte große Unternehmen, die in Innovation investieren müssen?
Also ich glaube, es heißt beides, weil es macht keinen Sinn, dass wir uns in der Innovationsfinanzierung damit auseinandersetzen, wie wir mehr Startups auf die Schiene kriegen, die mit neuen bahnbrechenden Erfindungen sozusagen in den Markt gehen und dann niemanden haben, der sozusagen das in der Realität dann auch adaptiert und in die Wirtschaftsmodelle unserer traditionellen Industrien, die in Europa ja einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag an der Wirtschaftsleistung haben, zu integrieren. Also wir müssen auf der einen Seite diesen Innovationsschub zustande kriegen, der uns an der Front hält für die Wettbewerbsfähigkeit mit den großen Wirtschaftsblöcken Nordamerika, Asien. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch danach trachten, dass wir diese Innovation in unsere traditionellen Wirtschaftszweige integrieren, um die Wettbewerbsfähigkeit auch dieser Industrien langfristig zu sichern.
Mhm. So, du bist jetzt beim Europäischen Investitionsfonds. Director Equity Investments ist der Titel, aber kannst du mal noch ein bisschen greifbarer machen, was genau du denn beim EIF machst, was dein Job genau ist?
Ja, an dieser Frage bin ich auch schon mit meinen Kindern gescheitert, um das tatsächlich transparent darzustellen. Aber im Großen und Ganzen hat der EEF im Equity-Bereich die Aufgabe, sozusagen als Fund-of-Fund-Investor aufzutreten und katalytisch im Markt für die Kapitalmobilisierung tätig zu sein. Meine Rolle im EEF ist im Prinzip die Abteilung für Equity-Investitionen zu leiten. Das heißt, da sind Investitionen als Fund-of-Fund-Investor quer durch das gesamte Spektrum des Venture Capital und Private Equity Bereichs. Das heißt, wir sind im Venture Capital tätig, wir sind Private Equity tätig, wir machen Infrastrukturfinanzierungen über Infrafonds, wir machen auch Private Credit Investments über Private Credit und Private Debt Fonds. Diese gesamte Aufgabenstellung hinsichtlich der Investitionsentscheidungen im Private Equity, Venture Capital, Infra, Private Credit Bereich, das ist die Abteilung, die mir untersteht.
Okay, also die ganzen Private Markets Anlageklassen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, die sind alle gebündelt unter deine Führung oder gibt es ein eigenes Team für Private Equity, ein eigenes Team für Private Debt, ein eigenes Team für Infrastruktur?
Es gibt in meiner Abteilung dann getrennte Teams für diese einzelnen Thematiken, die du angesprochen hast, aber letztendlich, das ist mein Verantwortungsbereich, diese gesamten Aktivitäten zu übersehen.
Mhm, okay, verstehe ich schon mal ein bisschen besser, wie der EIF da aufgestellt ist. Gibt es denn sowas wie eine übergeordnete Private Markets Strategie oder konkrete Ziele, die ihr jetzt in deiner Abteilung im Bereich mit Blick auf die Private Markets verfolgt?
Ja, es gibt eine grundsätzliche Interventionsprämisse für den EEF in allen Equity-Märkten, in denen wir tätig sind. Und das ist, dass wir de facto die Aufgabe haben, als katalytischer Investor in all diesen Thematiken tätig zu sein. Und katalytisch heißt, dass wir im Prinzip mit unseren eigenen Aktivitäten dem Privatsektor demonstrieren sollen, dass man in diesen Assetklassen in Europa mit einer vernünftigen Investitionsstrategie nicht nur politische oder gesellschaftspolitische Ziele verfolgen kann, sondern auch attraktive finanzielle Renditen erwirtschaften kann. Weil letztendlich kann die Privatkapitalanlage sozusagen für Private Equity, Venture Capital und Infrastrukturfonds und dergleichen nicht vom öffentlichen Sektor übernommen werden, sondern der öffentliche Sektor kann eigentlich nur als ein Anstoßfaktor, als ein Katalyst in diesem Bereich tätig werden. Letztendlich muss es auch in Europa möglich sein, dass die Innovationsfinanzierung über Risikokapital, dass die Expansionsfinanzierung, dass die strategische Weiterentwicklung unserer Unternehmen und unserer Industrien in Europa von privaten Investoren getragen wird, so wie das auch in Nordamerika und in Asien der Fall ist.
Mhm. Du sprichst jetzt aber ja nur über Equity Investments. Ich habe es richtig verstanden. Equity Investments bedeutet, ihr investiert in die verschiedenen Fonds in den Private Markets mit Eigenkapital. Equity Investments bedeutet nicht nur reiner Fokus auf Private Equity, sondern Equity Investments in Private Equity Fonds, in Private Debt Fonds, in Immobilienfonds etc.
Korrekt.
Okay. Ist das dann schon das gesamte Spektrum, wenn ich das EEF, wenn ich jetzt die Private Markets angucke? Oder gibt es da links und rechts von dir auch noch weitere Werkzeuge in eurem Tool, so mit Blick auf Fremdkapitalinvestments, Fördermittel etc. pp.?
Wir haben eine zweite Business Line sozusagen, das ist unsere Business Line für Garantien und Verbriefungen, Guarantees and Securitization. Das ist sozusagen eine Aktivität, die der EEF unterhält, um die Finanzierung von KMUs in Europa über die Risikoübernahme von Kreditportfolien im Fremdfinanzierungsbereich zu übernehmen. Das ist eine Aktivität, die wir, wie gesagt, ausführen über die Übernahme von Portfoliorisiken mit Banken, die KMU-Finanzierungen in Europa durchführen, beziehungsweise die wir auch über die Verbriefung von Portfolios im Securitization-Bereich in Europa übernehmen.
Mhm. Ah, okay. Ah, das sind dann die Meldungen, die man von den Banken immer liest. Hier Portfolio über X und EEF hat sich bereit erklärt, die Hälfte davon die Risiken.
Garantiert,
okay.
Ja.
Verstehe. Okay, also dann habe ich jetzt ein bisschen besseres Gefühl, wie ihr aufgestellt seid und was so eure Toolbox ist. Die Frage, immer wenn ich über irgendeinen Private Market Fonds hier spreche, ist natürlich, wie viel Firepower hat der jeweilige Fonds bzw. die jeweilige Institution? Im Branchenslang heißt das ja das berühmte Dry Powder. Kann man das irgendwie auf den EEF übersetzen? Also wie viel Dry Powder habt ihr, wie viel, oder ist es theoretisch unbegrenzt?
Nein, unbegrenzt ist es sicher nicht. Das wäre schön, aber es ist durchaus substanziell in der Dimension. Also ich würde sagen, vielleicht ein paar Richtgrößen. Der EEF hat ungefähr 40 Milliarden Euro unter Management im Equity-Geschäft. Das ist also substanziell im europäischen Kontext. Und unsere jährliche Investitionskapazität ist in der Größenordnung von 7 Milliarden Euro über das gesamte Spektrum von Thematiken, die ich dir vorhin erläutert habe. Das heißt Private Equity, Venture Capital, Infrastruktur und Private Credit Fonds. Das heißt, dieses Spektrum hat eine Investitionsaktivität in der Größenordnung von 7, 7,5, 8 Milliarden, je nach Vintage Year an Investitionen, die wir tätigen.
Kannst du da so eine Asset Allocation uns nennen? Also ist das alles gleich auf die Töpfe verteilt oder ist Private Equity übergewichtet und V10 bist du übergewichtet und vielleicht Private Debt ein bisschen untergewichtet?
Nein, ich würde sagen, also ich kann vielleicht im Investitionsspektrum, das wir 2024 dabei sind umzusetzen, vielleicht die Größenordnung nennen. Also im Private Equity Bereich sind wir in der Größenordnung von 1,7 Milliarden. Im Venture Capital Bereich sind wir in der Größenordnung von 3, 3,5 Milliarden. Im Infrastrukturbereich sind wir in der Größenordnung von 1,5 Milliarden und der Rest ist dann im Private Credit Geschäft.
Mhm. Okay. Und die Quoten sind ungefähr stabil oder werden die jedes Jahr neu festgelegt, wo ihr den größten Anschubbedarf seht?
Also wir haben jedes Jahr eine Portfoliostrategie, die wir mit unseren Investitionen verfolgen, die sich an den Marktgegebenheiten natürlich orientiert, die sich auch an unserer Funding-Situation orientiert, weil hin und wieder bekommen wir neue Mandate zugeteilt, um sozusagen in gewissen thematischen Sparten besondere Akzente zu setzen. Der Grund, warum Venture Capital in der jetzigen Situation im Vergleich zu den anderen Asset-Klassen etwas übergewichtet ist, ist, weil wir im Jahr 2022 mit dem Lancieren von der European Technology Champions Initiative eine neue Initiative gestartet haben, mit der wir das Finanzieren von Scale-Up-Situationen in Technologieunternehmen stützen wollen. Das sind Fonds, die den Anspruch haben, in der Größenordnung von 1 Milliarde plus im Markt Investitionen zu tätigen. Und dafür haben wir sozusagen ein dezidiertes Mandat aufgesetzt, das in der Regel in den jetzigen Investitionsjahren um 1 Milliarde pro Jahr sozusagen investiert in diesem Bereich. Und das spiegelt sich natürlich in der Asset-Allokation wieder, die ich dir vorhin genannt habe.
Um nochmal kurz eine Analogie zum klassischen Private Market Fonds zu bleiben. Der Private Market Fonds, der Dry Powder, der muss dann ja auch klassisch ins Fundraising, um sich neue Mittel zu beschaffen. Du hast ja gesagt, eure sind natürlich auch nicht unbegrenzt, auch wenn es schön wäre. Aber kannst du mal so ein bisschen Einblick geben, wie denn bei euch die Mittelbeschaffung, also quasi in Anführungszeichen das Fundraising, funktioniert?
Ja, das ist eine höchst komplexe Angelegenheit, weil wir haben auf der Equity-Seite ungefähr 60 Investitionsmandate von unterschiedlichen Geldgebern, wenn man das so mal formulieren soll. Wir haben auf der einen Seite unsere Aktionäre, das sind die Europäische Investitionsbank auf der einen Seite, die Europäische Kommission auf der anderen Seite und dann daneben auch ungefähr 30 Finanzinstitutionen unter den europäischen Finanzinstituten, die bei uns im Aktienkapital abgebildet sind. Und Vor allem von der Europäischen Investitionsbank und von der Europäischen Kommission haben wir eine ganze Reihe von Investitionsmandaten, die im Equity-Bereich zur Anwendung kommen. Darüber hinaus haben wir aber auch bilateral mit sehr, sehr vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Investitionsmandate, die auf die Entwicklung des Risikokapitalmarktes in den jeweiligen Ländern zugeschnitten sind, sektoriell orientiert oder nach Entwicklungsstadium der Unternehmen orientiert. Das heißt, das ist sozusagen ein dritter wesentlicher Block unserer Investitionsmandate, die wir sozusagen verwalten. Und darüber hinaus haben wir seit 2017 auch Mandate, die wir für den privaten Sektor managen. Das heißt, wo institutionelle Privatsektorinvestoren über eine Fund-of-Fund-Struktur mit dem Europäischen Investitionsfonds in die Risikokapitallandschaft in Europa investieren.
Mhm. Also da steht ihr dann bei, verstehe ich das richtig, dass ihr dann bei der Gruppe in Konkurrenz zu einem klassischen Dachfondsmanager steht, der jetzt nicht aus dem öffentlichen Sektor kommt? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
Das hast du richtig verstanden, wobei ich sagen muss, wenn es diese Konkurrenz gäbe, dann würden wir das wahrscheinlich nicht machen. Aber leider gibt es diese Konkurrenz in Europa kaum. Gerade im Venture Capital Bereich ist die Ausbildung von Risikokapitalfonds im Fund-of-Fund-Bereich derartig rudimentär, dass es ein absolut ungedecktes Marktangebot gibt, eine absolut ungedeckte Marktnachfrage gibt. Und das ist sozusagen der Grund, warum der EIF sich im Jahr 2017 in dieses Feld bewegt hat. Das ist übrigens nicht etwas, was wir proaktiv von uns initiiert haben, sondern es sind institutionelle Investoren an uns herangetreten, die gesagt haben, wir haben von unserer eigenen Anlagestrategie den Wunsch, in diese Asset-Klasse, vor allem im Venture Capital, hineinzugehen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch nicht die Skalierungsmöglichkeit, um in dieser Asset-Klasse ausreichend diversifiziert tätig zu sein oder auch die Investment-Teams bei uns im Haus aufzubauen, um in dieser Asset-Klasse zu investieren. Und wir suchen einen Weg, in dieser Asset-Klasse zu investieren. Und da sind sie eben auf den EIF gestoßen mit der Begründung, dass der EIF aufgrund der Tatsache, dass wir seit dem Jahr 2000 den Venture Capital Markt in Europa praktisch mit aufgebaut haben nach dem Technology Crash, den es damals gegeben hat, in Europa unbestrittenerweise den größten Einblick in die Qualität der Management Teams und auch deren Historie und deren Investitionskapazitäten sozusagen haben. Und dieses Wissen stellen wir sozusagen dem Privatsektor über diese Vehikel zur Verfügung.
Interessant. Kannst du sagen, wie viel Assets under Management jetzt auf diesen Bereichen zwischen entfallen von den?
Ja, wie gesagt, das ist eine von den rezenteren Investitionstaschen, mit denen wir sozusagen arbeiten. Aber die derzeitige Größenordnung Assets under Management in diesem Bereich ist in der Größenordnung von 1,5 Milliarden.
Okay, interessant. Also ich persönlich hatte jetzt in den EIF so in der Ecke noch nicht so auf dem Schirm, aber gut, dass wir sprechen, also doch ein recht breites Spektrum. Erhöht dann aber natürlich auch den Renditedruck auf euch, würde ich jetzt mal sagen. Also man fragt sich ja immer, wenn es so um so öffentliche Geschichten geht, Förderauftrag, ist da die verglichen jetzt mit einem klassischen Private Markets Fonds, der seinen Investoren Return liefern muss, hat man ein bisschen weniger Renditedruck. Ich vermute jetzt mal eher nicht, aber mal Hand aufs Herz, kannst du was zu eurer Performance sagen in den verschiedenen Strategien, die ihr habt?
Ja, ich finde es spannend, dass du sagst, dass wir den Renditedruck nicht haben, weil wir nehmen das in dieser Form eigentlich nicht wahr. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich, wie ich eingangs erwähnt habe, hat der EIF die Rolle, katalytischer Investor zu sein für den Privatsektor. Das heißt, wir gehen praktisch in das Risiko, in Assetklassen, in Geografien, in Sektoren, wo der Privatsektor sich noch nicht engagiert, weil der Auffassung ist, dass das Risikorenditeprofil für eine institutionelle Investitionsallokation nicht ausreichend ist. Und im Prinzip ist es unsere Aufgabe zu demonstrieren, dass dem nicht so ist und dass das Risikorenditeprofil trotzdem attraktiv ist, um in einer institutionellen Investitionsallokation einen Niederschlag zu finden. Und das heißt, dass wir eigentlich aufgrund unserer Rolle, die für uns definiert ist, den Anspruch haben, dem Privatsektor Mainstream-Renditen zu liefern, weil sonst würde sozusagen niemand diesen katalytischen Effekt vom EIF überhaupt wahrnehmen. Und das heißt, dass wir eigentlich in unserer Investitionsselektion, wenn wir Management-Teams, in die wir investieren, an diese marktreife Heranführen den Anspruch haben, diese Renditen zu erreichen bzw. sogar zu überbieten. Tatsache ist, dass wir im Venture Capital Bereich und im Private Equity Bereich über die letzten Jahre Renditen erwirtschaftet haben, die durchwegs im soliden zweistelligen Bereich waren. Und das sind Nettorenditen für Investoren. Und damit ist man auch in der jetzigen Zinslandschaft absolut konkurrenzfähig.
Und die anderen Anlageklassen, hast du die jetzt gerade unter den Teppich gekehrt, weil man da den Anspruch nicht ganz erfüllen konnte? Oder ist man, wie liegt da die Performance?
Durchaus, also die ist halt absolut ebenso marktkonform, wobei man natürlich im Private Credit Geschäft, wo im Prinzip das zugrunde liegende Finanzierungsinstrument ein Fixed Income, ein Zinsinstrument ist, andere Renditen erwirtschaftet, die sich natürlich an der Zinsstruktur orientieren und nicht an dem Upside, den man Venture Capital und Private Equity erwirtschaften kann. Das Gleiche gilt für den Infrastrukturbereich, wo es im Prinzip um ein defensiveres Risikorenditeprofil geht als im Private Equity und im Venture Capital. Und dementsprechend sind die Renditen dort durchaus auch marktkonform, aber nicht im hohen zweistelligen Bereich, wie das im Venture Capital oder Private Equity Bereich der Fall ist.
Mhm. Gibt es bei euch auch sowas wie so ein durchschnittliches Money Multiple, was ja eigentlich so als Erfolgskennzeige, wie viel Geld hat der Fonds gemacht?
Also das gibt es je nach Investitionsstrategie und Risikoprofil, das eine Investitionsstrategie beinhaltet. Aber ich würde sagen, im Private Equity Bereich ist das in der Größenordnung von 2,5 und im Venture Capital Bereich darüber.
Mhm. Okay. Wenn wir gerade in den Block Zahlen, Daten, Fakten sind, hast du parat, wie viel Kapital ihr in den Private Markets, seitdem ihr das Ganze jetzt macht, insgesamt schon deployed habt?
Ja, das wird...
Kann man das sagen?
Also ich würde jetzt mal einen Guess abgeben, aber der wird wahrscheinlich nicht weit weg sein von der Realität. Ich würde sagen, der ist um die 30, 33 Milliarden.
Seit 2000?
Seit 2000.
Okay. Und alles, was ihr, das habe ich ja mitgenommen jetzt, was ihr bislang macht... In den Private Markets ist auch Märkte öffnen für institutionelle Investoren, die da bislang noch nicht größer reingehen oder sich das oder scheuen reinzugehen. Ihr wählt dann aber am Ende ja vor allem viele Newcomer aus unter den Fondsmanagern, die dieses, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Abenteuer oder Wagnis eingehen und dieses Feld da betreten. Nach welchen Kriterien wählt ihr denn einen Fondsmanager aus?
Nach Qualität.
Vor allem, noch eins hintergeschoben, vor allem, wenn man jetzt in dem klassischen Private Markets Feld unterwegs ist, da hört man gerade immer wieder, dass es Newcomer im Fundraising bei institutionellen Investoren besonders schwierig haben in dem aktuellen Umfeld, weil Investoren fordern einen langen Track Record, gerade in so volatilen, schwierigen Zeiten, wenig Spielraum für Wagnis und Abenteuer. Ihr geht ja dann aber genau in diese Lücke rein, deswegen würde mich da mal interessieren, wie eure Due Diligence für so einen Fondsmanager aussieht. Also nach was für Kriterien wählt ihr den aus? Was muss er erfüllen, damit ihr in einen Newcomer-Fonds investiert? Was sind Red Flags, dass ihr sagt, nee, machen wir nicht? Das würde mich mal brennend interessieren.
Ja, das ist eine spannende Frage und zwar deshalb, weil wir diese Differenzierung in dieser Form gar nicht so krass sehen. Einfach deshalb, weil wenn wir uns die Historie vom EEF ansehen, wie wir mit unserer Investitionsaktivität im Jahr 2001, 2002 nach dem Technology Crash begonnen haben, war Venture Capital in Europa 100% Investment in Emerging Teams und First-Time Teams, weil es gab keine Infrastruktur für Venture Capital mehr nach dem Technology Crash. Das heißt, man muss sich diese Perspektive vor Augen halten, dass wir in den Markt hineingegangen sind im Jahr 2000, 2001, 2002, als es in Europa keine Venture Capital und Private Equity Infrastruktur mehr gegeben hat. Private Equity schon, aber Venture Capital, alles was mit Technologie behaftet war, eben nicht mehr. Und das heißt, wir haben damals begonnen, in diesen Markt zu investieren, mit einer Perspektive über Selektivität, über Management-Teams, den Markt zu einer Reife heranzuführen, der dann institutionell wieder attraktiv wird. Und das heißt, wir haben unsere gesamte Investitionsaktivität seit 2000, 2001 darauf ausgerichtet, aus den Teams, die im Markt sich um Finanzierungsmittel bewerben bei Investoren, jene herauszufiltern, die über das Skillset, also die Fähigkeiten, die Erfahrungen, die das Team zustande bringt, über deren Zugänge zu Netzwerken, wo sie Deals sozusagen auch für die Aktivitäten dann mobilisieren können, über unseren Due Diligence Ansatz, der sozusagen Investment Teams, in die wir investieren, auf Herz und Nieren prüft, ob sie sozusagen das Zeug haben, das wirklich zu einem Erfolg zu führen, dann ein Investitionsportfolio aufzubauen, das es uns erlaubt hat, langfristig die Renditen zu erwirtschaften, die ich dir vorhin gesagt habe. Das ist in einer gewissen Form die Spezialität des EIF geworden. Ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass eine ganze Reihe von sogenannten Blue Chip Venture Capital Teams, die es in Europa heutzutage gibt, ohne die Übernahme des First-Time-Risikos durch den EIF in den Jahren 2001 bis 2005 heute überhaupt nicht geben würde. Das heißt, wenn wir heute von einem institutionellen VC-Manager in Europa sprechen, ist die Wahrscheinlichkeit über 80%, dass in den ersten Generationen von Fonds in diesen Fonds der EIF auch investiert war und wir sozusagen das Early Stage oder das Frühphasenrisiko von diesen Fondsmanagern übernommen haben.
Weil ihr da einfach gesagt pauschal einfach immer dabei seid oder?
Nein, absolut nicht. Das ist genau der Unterschied. Wenn wir sozusagen im Gießkannenprinzip das Ganze gemacht hätten, dann hätten wir als EIF niemals die Glaubwürdigkeit erwirtschaftet, von institutionellen Investoren als Referenzinvestor gesehen zu werden, um sich sozusagen dem Portfolio, das der EIF sozusagen über die Jahre gebaut hat, dann auch als institutioneller Investor anzunähern und dort eigenes Risiko zu übernehmen. Das heißt, wir haben im Jahr 2001 ganz, ganz bewusst die strategische Schiene gewählt, dass wir gesagt haben, wir gehen in den Risikokapitalmarkt als selektiver, nach privatwirtschaftlichen Ausfallkriterien operierenden Investor in den Markt, damit wir sozusagen uns diese Vorbildwirkung erwirtschaften können, die langfristig unseren katalytischen Effekt im Markt ausmacht. Und wenn wir uns ansehen, was sich heute im Venture Capital und Private Equity Markt abspielt und wie der EIF sozusagen als Investor in diesem Bereich gesehen wird, dann sind wir aufgrund dieses Investitionsverhaltens, das wir über 2 Jahre gezeigt haben und aufgrund der Investitionsrenditen, die wir in dieser Zeit erwirtschaftet haben, ein glaubwürdiger Referenzinvestor für institutionelle Investoren geworden. Das heißt, wir machen de facto noch immer das Gleiche, was wir im Jahr 2001 gemacht haben, bloß dass unser Spektrum heute erweitert ist um jene Fondsmanager, die es sozusagen geschafft haben, in den institutionellen Investorenbereich vorzustoßen und heute bei uns im Portfolio nach wie vor vertreten sind und satte Renditen erwirtschaften, aber nicht mehr zwangsläufig das Risikoprofil haben, wie wir in der ersten Fondsgeneration mit ihnen übernommen haben.
Wie lang seid ihr denn da dann mit dabei bei so einem Debütfonds? Also das nehme ich mal Beispiel, ein neuer Private Equity Manager geht im Bereich innovative Technologie an den Start, um da Gelder für einen Fonds einzusammeln. Ihr seid dann bei der Startphase beim ersten Fonds mit dabei, so um den, du nennst es ja Katalysatoreffekt, um das zu erreichen. Angenommen, das funktioniert, zweiter Fonds kommt, dritter Fonds kommt, der wird immer größer. Seid ihr dann bei diesen Folgefonds immer weiterhin mit dabei oder seid ihr nur in der Startphase dabei?
Nicht zwangsläufig. Unser Engagement mit den Fonds ist im Prinzip dadurch bestimmt, wo wir sozusagen eine Rolle im katalytischen Bereich spielen können. In der Regel ist das sozusagen nicht abgehandelt, wenn man den ersten Fonds auf die Schiene gebracht hat, weil bevor sich sozusagen Renditen im Venture Capital und Private Equity Geschäft materialisieren, vergehen 5, 10, manchmal mehr Jahre, bis sozusagen ein Track Record sich wirklich aufgebaut hat. Das heißt, in dieser Zeit lanciert ein Fondsmanager in der Regel, um im Markt zu bleiben, 2, 3, 4 Generationen von Fonds, um sich sozusagen ein Marktstanding zu erarbeiten, um zu demonstrieren, dass man wirklich Cash-on-Cash-Renditen an Investoren liefern kann. Und in dieser Phase ist sozusagen ein Engagement vom EIF in der Kapitalbasis dieser Fonds durchaus sinnvoll. Das wird nicht immer in der gleichen Dimension, in der gleichen Proportion sein, wie das in der ersten Generation eines Fonds der Fall ist, sondern wir passen unser Engagement mit diesen Fonds über die Laufzeit mit in Interaktion mit dem Kapital, das von anderen Investoren in diese Fonds eingebracht wird, an. In der Regel sind wir überproportional in First-Time-Teams vertreten und werden dann sozusagen graduell rückskaliert auf das Investitionsvolumen eines normalen institutionellen Investors in der 3., 4. Generation und ziehen uns dann sukzessive auch weiter zurück mit der Zielsetzung, dass wir niemals sozusagen einen Crowding-Out-Effekt haben wollen vom EIF, dass wir sozusagen den Privatsektor aus der Kapitalbasis eines Fonds verdrängen, weil wir sozusagen ein Investor dort sind und der Privatsektor dann in der Fondsgröße keinen Platz mehr findet. das sind dann die Zeitpunkte, wo wir sagen, wir ziehen uns als Investor vollkommen zurück oder sind dann nur mehr als Investor mit den Mandaten, wo wir Privatsektorkapital investieren, in diesen Fonds vertreten.
Ihr seid dann aber, also das ist eigentlich die logische Konsequenz aus dem Ansatz, ihr seid doch dann eigentlich oder müsstet dann ja eigentlich der institutionelle Investor sein, der am meisten in den Private Markets überall vertreten ist, oder? Also prozentual müsstet ihr doch dann da eigentlich relativ weit vorne sein. Also wenn BlackRock ist ja immer überall mit dabei in den liquiden Märkten. Ihr müsstet doch eigentlich so gut wie bei jedem Fonds in den Private Markets, der draußen ist, irgendwie dann mal mit dabei gewesen sein, oder?
Also so.
Oder wie würdest du deinen Marktanteil schätzen?
Also wir haben wahrscheinlich in Kapitalgrößen im Venture Capital Bereich in Europa einen Marktanteil um die 20%, würde ich sagen. Wobei wir bei weitem nicht in jedem Fonds investiert sind. Wie gesagt, ich habe das vorhin herausgestellt, die Selektivität ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Glaubwürdigkeit im Markt, auch als katalytischer Investor. Wir sind im Venture Capital Bereich wahrscheinlich bei einer Selektion von 1:8 bis 1:10, je nachdem, wie das Marktumfeld gerade ist.
Also einer wird angenommen, 10 abgelehnt?
So in der Größenordnung, ja. Das heißt, das ist eine relativ signifikante Selektion, die wir hier vornehmen. Mhm. Wir sind aber im Venture-Capital-Bereich mit Sicherheit der größte Fund-of-Fund-Investor in Europa. Auch der größte individuelle Investor, weil die Kapitalbasis, von der ich vorhin gesprochen habe, im Venture-Capital-Bereich, wie gesagt, eine Dimensionierung von ungefähr 20% des Marktes darstellt. Im Private Equity ist die Sache ein wenig anders, weil da gibt es eine ganze Reihe von Akteuren. Da sind wir in den Bereichen, wo wir thematisch uns positionieren. Das ist in den letzten Jahren sehr, sehr stark Richtung Private Equity-Strategien, die sich um die Dimension Sustainability, Climate Change und diese Thematiken kümmern. Da sind wir ein sehr, sehr signifikanter Investor. In anderen Bereichen, wo es um Restrukturierungen, Turnaround und so weiter geht, sind wir mit Sicherheit keiner der größten Spieler.
Mhm. Mich würde jetzt abschließend eigentlich nur noch eine Frage interessieren. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Unterschied von euch verglichen mit einem klassischen Limited Partner LP, der in ein VC oder ein Private Equity Fonds investiert? Was ist da für dich vielleicht der absolut größte entscheidende Unterschied?
Ich würde sagen, ich würde zwei nennen in diesem Zusammenhang. Zum einen würde ich sagen, dass wir trotz unseres Fokuses auf eine wettbewerbsfähige Rendite in unserem Equity-Geschäft stets immer eine wirtschaftspolitische Komponente auch mit in Betracht ziehen in unserer Selektion. Das heißt, in der Auswahl unserer Investitionsfelder, in denen wir investieren, in den Sektoren, in denen wir investieren, in den Thematiken, die wir investieren, gibt es bei unseren Investitionsaktivitäten immer eine langfristige wirtschaftspolitische Zielsetzung. Das kann Innovation sein, das kann Employment sein, das kann die Thematik Sustainability, Nachhaltigkeit, Umwelt sein. Aber wir haben sozusagen Themenbereiche, in denen wir unsere Fondsmanager, die Strategien von den Fondsmanagern, in die wir investieren, uns sozusagen herausselektieren. Das ist einer der Thematiken, wo wir sozusagen einen etwas weiter gefassten Ansatz als einen Privatsektor haben. Der zweite wesentliche Unterschied zum Privatsektor ist, dass wir in unserem Investitionsvorhaben und in unseren Investitionsaktivitäten zyklusinsensitiv sind. Das heißt, wir haben nicht sozusagen die Hürde zu meistern, dass man als Privatsektorinvestor hin und wieder maximal Prozentsätze an Asset-Allokation für eine Asset-Klasse in Betracht ziehen muss. Das heißt, man kann nicht mehr als 3% in alternativen Assets zum Beispiel haben oder nicht mehr als X% in Venture Capital. Das ist etwas, was bei uns wegfällt. Im Equity-Geschäft sind wir 100% alloziert in Venture Capital, Private Equity, Infra und Private Credit. Das ist ein Luxus, den ein Privatsektor-Investor in dieser Form nicht hat.
Also ihr steht da über der Regulierung quasi, was da ja oft auch limitierend auf die, auf die Investoren wirkt.
Wir stehen über der Regulierung. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, dass die institutionellen Investoren in Europa die Allokation, die ihnen für alternative Assets gegeben ist, nicht einmal ansatzweise ausnutzen. Also ich glaube, bis das eine sozusagen eine Constraint für den Privatsektor wird, da gibt es noch einiges abzuarbeiten.
Ja, danke dir, Uli, für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen besser spruchfähig auf die Frage, was macht denn der EIF eigentlich in den Private Markets? Ich hoffe, ich kann das jetzt einmal ein bisschen besser erklären. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke, Philipp, für das Interview. Und das war spannend auch für mich.
Ja, und das wäre es dann für heute wieder mit der aktuellen Folge von Betting Billions. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat die Folge auch gefallen. Ihr habt auch ein bisschen was mitgenommen und versteht jetzt ein bisschen besser, wie der EIF in den Private Markets unterwegs ist. Falls ja, dann teilt gern die Folge, empfehlt uns weiter, gebt mir gern Feedback. Das hilft mir immer enorm. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal noch eine wundervolle Restwoche und wie immer ein glückliches Händchen bei euren Investments. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Betting Billions, der Private Markets Podcast der Börsenzeitung. Redaktion und Host Philipp Habdank. Musik High Rollers Club von Reactor Productions, premiumbeat.com. Cover Design Leo Burnett.